Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Es ist eigentlich erstaunlich, wie viele Kinder solche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, jedes zehnte Kind. Und ich bin eher zurückhaltend. Wichtig ist, dass die Kinder an die frische Luft gehen, die müssen aussehen. Und gerade in der Winterzeit einfach dieses Bewegen draußen und das ist das, wo man nachgewiesen weiß, das hilft dann, dass das Immunsystem gestärkt wird.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die die Fragen stellt. Der Sommer ist vorbei, die Temperaturen sinken, die Schule, Kindergarten, Krabbelstube haben wieder begonnen und als Eltern startet wieder die Zeit im Jahr, in der man von Woche zu Woche bangt mit der Frage im Kopf: Mit welchem Infekt kommt mein Kind heute wohl wieder nach Hause? Jeder, der vor allem kleine Kinder hat, der kennt's. In der kalten Jahreszeit handeln wir uns von einem Schnupfen zum nächsten, von einer Kinderkrankheit zur anderen. Und deshalb stellen wir heute die alles entscheidende Frage: Wie bekomme ich mein Kind gesund durch den Winter? Und ja, wahrscheinlich die einfache Antwort wird's darauf nicht geben. Sonst hätten wir es ja schon, sonst bräuchten wir diesen Podcast nicht und diese Podcast-Folge nicht. Aber wir wollen schon den Fragen auf den Grund gehen, welche Krankheiten treten denn im Winter besonders häufig auf? Was kann ich denn tun, wenn mein Kind krank ist? Und vielleicht gibt es doch das eine oder andere Geheimrezept, wie ich mein Kind unterstützen kann, gesund durch den Winter zu kommen. Ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin. Sie ist Leiterin der Kinderabteilung im Klinikum Rohrbach, Dr. Pia Neundlinger. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich. Jetzt bin ich ja selbst Mama von zwei Kindern, von zwei Kleinen. Und jede Podcast-Folge, die ich bisher aufgenommen habe, und das sind jetzt schon mehr als 20, war für mich unglaublich interessant. Aber auf diese Podcast-Folge als Mama freue ich mich ganz, ganz besonders, denn alle, die Kinder haben, kennen's. Sobald mal in die Krabbelstube kommt, sobald der Kindergarten wieder losgeht oder die Schule, fängt auch diese Zeit im Jahr wieder an, wo es halt wirklich von Woche zu Woche, wo man sich denkt, ach Gott, schon wieder Schnupfen, ah, schon wieder Hand, Mund, Fuß, schon wieder dies und schon wieder das. Also freue ich mich auf heute ganz, ganz besonders. Und vielleicht klären wir am Anfang einmal schon so, was sind denn so die gängigsten Kinderkrankheiten, die im Herbst, Winter auf uns zukommen? Was ist denn so die Top 5? Was gibt's denn da so?
Naja, das meiste, was uns beschäftigt, sind so die ganz banalen respiratorischen Infekte. Wie gesagt, der Schnupfen, der ständige Husten. Dann kann sich das natürlich fortführen, dass dann das Mittelohr betroffen ist oder das sinkt nach unten, diese Bronchitis. So diese klassischen Kinderkrankheiten sind dann nur so eine Laryngitis, dieser bellende Husten, wo die Kinder so wie die Seehunde husten die ganze Nacht, wo man ganz verzweifelt ist als Mama. Natürlich auch einmal Masern oder Windpocken. Im Prinzip kommt das ganze Jahr vor. Keuchhusten ist immer wieder ein Thema. Ja, Hand, Fuß, Mund, alles. Man kann sagen, es gibt schon saisonal auf und ab, aber im Prinzip kommt alles das ganze Jahr vor, leider.
Okay, also das heißt, auch im Sommer hat man nicht unbedingt eine Pause, aber es wird zumindest vom Schnupfen gefühlt, so in meiner subjektiven Wahrnehmung, ein bisschen leichter.
Genau, weil man natürlich weiß, durch die Zeit im Winter verbringt man viel mehr Zeit drinnen, die Luft ist trockener, unsere Schleimhäute sind mehr ausgetrocknet und sind viel, viel anfälliger für virale Infekte und deswegen erkranken wir auch im Winter einfach häufiger wie im Sommer.
Jetzt sagt man ja, die Kinder sollen ja eh zu einem gewissen Grad krank werden, damit das Immunsystem gestärkt wird, schon wenn sie ganz klein sind. Stimmt das?
Ja, man macht es automatisch durch, also nicht krank werden sollen, sondern das ist der ganz natürliche Prozess, dass man mit verschiedenen Sachen konfrontiert wird und unser Immunsystem lernt natürlich daraus und irgendwann kennt man den Virus oder zumindest einen ähnlichen und kann einfach schneller darauf reagieren.
Also das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, wenn mein Kind jetzt da krank immer wieder nach Hause kommt, das ist einfach das normale. Der normale Gang der Zeit.
Ja. Und eben, man sagt bis zu 10 Infekte pro Jahr, gerade bei den kleinen Kindern. Das heißt, es ist genauso, wie man das subjektive Empfinden hat. Das Kind ist gerade gesund und der nächste Infekt kommt. Und wenn man dann ein Geschwisterkind hat, hat man einfach das Gefühl, die sind ständig krank. Aber man muss leider sagen, das ist noch normal. solange man ein gesundes Kind hat, das nicht irgendeine Grunderkrankung hat, wo man ein bisschen aufmerksam sein muss, ist dann schon, wenn man ganz, ganz oft Antibiotika braucht, wenn man wirklich schwere Infekte hat, wenn man öfter mal wegen einem schweren Infekt im Krankenhaus landet, dann muss man immer als Arzt dran denken, ob es nicht irgendein Immundefekt ist. Also so ganz über den Kamm scheren kann man es nicht, aber prinzipiell sind mehrere Infekte, die nur Schnupfen sind, ganz normal.
Weil man macht dir dann schon Gedanken, wenn das Kind gefühlt eben jedes Monat krank ist, aber wenn du sagst 10 Infekte im Jahr, dann bin ich ja genau dort, oder? Dann ist man so jedes Monat einmal im Schnitt krank. Ja. Von welchem Alter sprechen wir da bei den Kindern?
Also ich würde jetzt so sagen, die Kindergartenkinder bis Anfang Volksschule, genau, die sind so häufig krank. Okay. Dann wird es schön langsam besser.
Also das, was andere Mamas mir erzählen, so ab der Schulzeit wird es besser.
Genau.
Kann mich ein bisschen beruhigen, dass es dann wirklich ein bisschen leichter ist, weil es eben schon ein bisschen was durchgemacht haben. Gibt es Kinder, die einfach öfter krank werden als andere? Weil es gibt schon die, wo man so denkt, die sind irgendwie robuster. Die werden nicht so oft krank.
Von meinem Empfinden schon auch, ja. Warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, was da dahinter steckt. Vielleicht haben die einfach trotzdem mehr Freizeit, mehr draußen. Das ist was ganz, ganz wichtig ist, für das ich auch total plädiere. Die Kinder müssen rausgehen. Wurscht, welches Wetter. Es gibt so einen schönen Satz, dass man sagt, es ist egal, welches Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ja, und ich glaube, da muss man sich als Erwachsene an der Nase nehmen, weil gerade bei so Kindergartenkinder, die haben eh immer einen Spaß. Es ist wurscht, ob es schneit oder regnet oder es ist ein Gatsch. Die finden immer irgendwas und man muss halt einfach selber aussitreiben, weil meistens ist man eher dann der sagt, puh, es regnet, mag ich jetzt wirklich aussehen, aber die müssen aussehen und das tut ihnen auch gut.
Also wirklich jeden Tag raus?
Ja, unbedingt.
Also da muss man sich wirklich ein bisschen an der Nase nehmen, weil eben, wenn es ganz wirklich arg geschüttet ist, vielleicht nicht so, aber es ist eben ein bisschen unbequem dann auch sagen, ach Gott, was ist so feucht und so immer überhaupt, oder es schneit so oder so, dass man sich wirklich hinaus begibt. Gibt es Viren oder Bakterien, die im Winter eben häufiger vorkommen?
Ja, diese Rhinoviren, diese ganz normalen Schnupfenviren, die sind definitiv häufiger. Was natürlich auch eine winterliche Erkrankung ist, ist die Grippe, das ist ganz klar. Also die kommt einfach ab dem Herbst, macht die Welle und schwappt über uns drüber.
Woher weiß ich jetzt, dass mein Kind die Grippe hat oder ob es eh nur ein grippaler Infekt, ein Schnupfen ist?
Ja, die Grippe kommt meist ziemlich plötzlich und die Kinder sind wirklich krank. Die fiebern hoch, also die sind richtig schlapp und erschlagen. So diese, wie man so selber kennt, diese Abgeschlagenheit, diese dieser Ganzkörperschmerz, die Muskelschmerzen, das wird dann eher darauf hinweisen. So 100% kann man es eh manchmal auch nicht sagen.
Und wann gehe ich zum Arzt?
Das kommt ein bisschen drauf an, eben, habe ich überhaupt ein krankes Kind mit einer Grunderkrankung, dann geht man natürlich früher. Es kommt ein bisschen auf das Alter des Kindes drauf an. Also bei Säuglingen und ich würde jetzt einmal sagen, unter einem Jahr ist man auch großzügiger und geht schneller. Sonst kann man schon einmal ein Fieber 1-2 Tage zu Hause behandeln. Das heißt, ich gebe was Fiebersenkendes, schau, dass die Kinder ausreichend trinken. Wenn die in einem guten allgemeinen Zustand sind, wenn sie dazwischen immer wieder spielen, muss man nicht sofort zum Arzt gehen. Aber wenn ich mir natürlich große Sorgen mache und das Kind liegt nur auf der Couch und bewegt sich gar nicht mehr oder es ist lichtscheu und mag überhaupt nicht mehr trinken, das sind alles Warnsymptome, da muss man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Oder zumindest, wenn es dann Randzeiten sind, irgendwie medizinischen Rat holen telefonisch, dass man mal nachfragt und sagt, ist das jetzt normal, mache ich mir zu große Sorgen oder muss ich wirklich gehen?
Und das kennen auch alle Eltern, vor allem beim ersten Kind ist man ja auch durchaus unsicher. Was ist denn noch normal? Wie kann es denn, ab welchem Fiebergrad, sagt man, kann man es fiebern lassen? Und ab wann sollte man schon irgendwas Fiebersenkendes geben?
Also die Empfehlung ist, dass man ab 38,5 was Fiebersenkendes gibt. Oft erwischt man es eh nicht so genau, weil da denkt man sich, ja, das Kind fühlt sich heiß an, dann messe ich einmal, dann habe ich vielleicht 37,5 oder 38 und plötzlich eine halbe Stunde später habe ich dann eh schon 39. Das heißt so 38,5 ist die Grenze, wo man sagt, da soll man dem Kind auf jeden Fall mal was zum Fiebersenken geben. In welcher Form auch immer. Also man hat ja mehrere Möglichkeiten. Das heißt, du kannst den Fiebersaft geben oder auch mal ein Zäpfchen. Das kommt einfach auf das Kind drauf an, ob es den Saft schluckt oder nicht. Und auch aufs Alter natürlich vom Kind.
Da muss man wahrscheinlich einmal ganz genau schauen von der Dosierung her, oder? Dass man es richtig erwischt. Wobei ich sage, ich meine, ohne Fiebersaft weiß ich nicht, wie die Menschheit existieren kann.
Ja. Und das ist auch immer wichtig, man soll immer was zu Hause haben. Also die Kinder werden meistens am Wochenende oder am Abend krank. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, immer dann oder im Urlaub. Also einfach immer einen Fiebersoft einpacken.
Was wäre denn so eine Grundausstattung, die ich zu Hause haben sollte, wenn wir schon dabei sind? Was brauche ich in meinem Medizinschränkchen, damit ich sicher durchkomme, wenn es eben an den ungünstigsten Zeiten passiert?
Ich würde mir einen Fiebersoft, dann vielleicht nur ein Zäpfchen und Nasentropfen. Das ist so mal die Grundausstattung, die man braucht. Und dann kann man ja eh individuell entscheiden. Da kommt man mal schon durch die Nacht. Vielleicht nur einen Hustensaft.
Genau. Den hätte ich jetzt nur eingeworfen. Dann hat man es einmal grundsätzlich abgedeckt. Genau. Dass man sagt, okay, da habe ich mal zumindest einmal diese Zeit, bis der Arzt wieder oder die Ärztin wieder da ist.
Was ich nur sagen möchte, es ist nicht nur das Fieber, es sind auch die Schmerzen. Oft sind Eltern recht ängstlich, ob es was geben dürfen, weil dann hat das Kind beim Arzt, kann das die Symptome nicht sagen oder ich sehe nicht, ob es Bauchweh hat oder so. Unbedingt. Wir nehmen ja auch Schmerzmittel, wenn man Kopfweh hat und genauso dürfen die Kinder mal bei Ohrenweh was haben. Also nicht warten, sondern unbedingt was geben. Diese Ohrenschmerzen sind so höllisch und die Kinder sind so arm und unbedingt Medizin geben, ja.
Ja, weil da hat man schon dann durchaus eine Hemmung, dass man sich denkt, nicht so oft vielleicht. Gibt es da eine Grenze, sagt, okay, eben so ein Fiebersaft soll man nicht über einen gewissen Zeitraum nehmen oder so oft im Jahr nehmen?
Gibt's eigentlich nicht. Es gibt ja chronisch kranke Kinder, die das über einen längeren Zeitraum nehmen müssen. Man muss natürlich schauen, dass die Dosierung stimmt. Nicht unter 6 bis 8 Stunden. Das heißt, man darf es nicht in zu kurzen Abständen geben. Aber das steht im Beipacktext drinnen. Also wenn man sich unsicher ist, einfach einmal nachlesen.
Also es macht nichts, wenn ich das einmal gegeben habe oder einmal gefühlt zu oft, weil
da passiert nichts
passieren kann. Aber das sind eben so Ängste, die man als Eltern irgendwie durchlebt und das auch sehr viel Unsicherheit verbreitet. Ja. Was kann ich denn jetzt trotzdem tun, damit mein Kind erst gar nicht krank wird? Ich rede ja so wahnsinnig gerne über Vorsorge in diesem Podcast und jetzt ist es natürlich schwierig, aber es gibt ja diese, sage ich mal, Mittelchen, Hausmittelchen, aber eben auch aus der Apotheke Dinge, die mich meinem Kind prophylaktisch verabreichen kann, dass man sagt, okay, dann geht es ein bisschen besser. Ist das etwas, was man machen kann, soll oder nicht? Oder was gibt's denn da eigentlich auch?
Naja, der Markt ist riesig. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen. Wir werden ja durch die Werbung da gebrieft und ich habe da ein bisschen so nachgelesen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie viele Kinder solche Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Jedes 10. Kind. Und ich bin eher zurückhaltend. Also man soll ja nicht ständig irgendwelche Zuckerl und Bärlis und Sachen einstopfen. Die kriegen einen Infekt, wurscht, ob man das jetzt gibt oder nicht. Wichtig ist, dass die Kinder an die frische Luft gehen, die müssen aussehen. Und gerade in der Winterzeit einfach dieses Bewegen draußen und das ist das, wo man nachgewiesen weiß, das hilft dann, dass das Immunsystem gestärkt wird. Als andere kann man in Abwägung mit dem Arzt einmal besprechen. Es gibt natürlich Kinder, die haben einen Vitamin-D-Mangel, das muss ich substituieren, oder die haben einen Eisenmangel. Aber auch die gesunde Ernährung ist wichtig. Also, dass man den Kindern das vorlebt, dass Obst und Gemüse essen, dass auch ein gewisses Maß an Fleisch essen. Ich sage immer, man muss selber Vorbild sein. Wenn ich mich ganz einseitig ernähre und immer nur auf der Couch liege und Chips esse, dann werde ich das meinem Kind auch so vermitteln. Aber wenn ich versuche, ausgewogen zu essen, dann wird's mein Kind auch vielleicht irgendwann einmal machen. Ich habe selber so eine Obstverweigerin zu Hause, obwohl ich mir recht schwierig tue, aber zumindest ein paar Sachen gehen jetzt schon.
Also da muss man dem Kind ja auch Zeit geben. Ja. Ich kenne das ja auch. Ja. Also nicht jedes Kind isst besonders gern gesund und die Süßigkeiten sind natürlich netter. Aber eben die Ernährung ist schon auch wesentlich und wir wissen ja auch, dass die Ernährung bei Kindern schon sehr durchwachsen ist mittlerweile auch, dass die Kinder zu Übergewicht neigen, dass sie da schon auch in der Gesellschaft offenbar noch nicht genug getan hat, dass man sagt, okay, ich schaue wirklich drauf, was mein Kind isst.
Ja,
das ist das das, was du auch feststellst bei den Kindern, die zu dir kommen?
Ja. Also man weiß ja, dass rein statistisch, dass das alles zunehmend ist, dass viele Kinder übergewichtig sind und viele verbringen einfach viel zu viel Zeit vorm Handy und Fernseher. Also das ist auch was, wo ich einen großen Appell und wo wir uns Erwachsenen an der Nase nehmen müssen. Wir müssen das Handy weglegen, wir müssen Vorbild sein. Es gibt kein Handy beim Esstisch und es gibt handyfreie Zeit und das muss man an sich selber ein bisschen denken und dran denken, dass man das nicht macht. Und genauso muss man das den Kindern lernen und sagen, nicht bei jeder WhatsApp muss ich jetzt reagieren und ich kann das Handy mal auf Stumm schalten. Die Welt geht nicht unter, wenn ich mehr offline bin. Es ist nur leichter, wenn die Kinder noch kleiner sind, aber je fortgeschrittener das Alter wird, desto wichtiger wird es.
Aber desto mehr fordern sie es natürlich auch
natürlich,
ein.
Natürlich.
Desto mehr wollen sie selber auch. Gibt es jetzt schon trotzdem Lebensmittel, Nährstoffe, wo du sagst, das ist genau das, was man braucht? Gibt es irgendein Lebensmittel, irgendwas, wo du sagst, da sind einfach so viele Nährstoffe drinnen?
Obst und Gemüse, kann man über den Kamm scheren. Mhm. Ja. Die Geschmäcker sind verschieden, den einen schmeckt das mehr, dem anderen das, aber je breiter, je bunter, je vielfältiger, desto besser.
Dass man da wirklich für Abwechslung sorgt. Jetzt wollen wir gar nicht zu sehr das Thema Impfungen strapazieren. Aber trotzdem einmal kurz nachgefragt, welche Impfungen sollte denn mein Kind haben, damit wir gut über den Winter kommen?
Naja, prinzipiell ist die Empfehlung ja von der österreichischen Impfkommission und von uns Kinderärzten, das, was halt im Impfplan steht, also diese sogenannte Sechsfachimpfung, da ist vor allem gerade für den Winter und der Keuchhusten das, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist einmal da drinnen. Dann das andere sind natürlich die Pneumokokkenimpfungen. Die Pneumokokken können eben schwere Lungenentzündungen, Mittelohrentzündungen und auch Gehirnhautentzündungen machen. Das heißt, die ist absolut empfohlen. Und die Masernmumpsröttelimpfung.
Grippe?
Ja, ist auch empfohlen. Grippe, darf man schon ganz bald impfen. Der Riesenvorteil ist, dass man ab dem zweiten Lebensjahr quasi nicht den klassischen Pieks braucht, sondern das ist wie ein Nasenspray. Das heißt, man macht einmal pft, pft und die Sache ist erledigt. Das heißt, das wird von den Kindern und von den Eltern eigentlich auch relativ gut angenommen, weil es einfach nicht weh tut. Und es ist ganz einfach und man hat einen super Schutz.
Und das mache ich auch jährlich.
Genau, das muss man jährlich machen.
Mhm.
Genau. Beim ersten Mal, wann ist das erste Mal Impf? Braucht man 2 im Abstand von einem Monat und dann jährlich.
Mhm. Auch interessant, ja. Habe ich auch nicht gewusst, dass das mit Nasenspray schon geht.
Genau. Und das, was man halt sagen muss, es gibt natürlich diesen RSV-Virus, der ist gerade für die Frühgeborenen natürlich oder Kinder mit Herzfehler und so weiter. Das ist natürlich für solche Kinder absolut empfohlen. Und jetzt gibt es ja neu schon Impfungen, die schwangeren Mütter geimpft werden können. Und das macht natürlich Sinn, weil ich das dann meinem Kind dem ungeborenen Kind weitergibt und das hat dann einfach am Anfang schon einen Schutz.
Ist eigentlich Corona noch ein Thema?
Eigentlich nein.
Ist doch arg, oder? Vor ein paar Jahren hat man das Gefühl gehabt, wir kommen da nie wieder raus. Mhm. Und heute stelle ich die Frage, ist das noch ein Thema?
Nein, eigentlich nicht mehr. Nein.
Wird das getestet noch?
Ja, wir im Winter haben wir es schon immer wieder. Weil es natürlich bei uns, gerade im Krankenhaus, schon wichtig ist, was habe ich, brauche ich gewisse Hygienemaßnahmen, damit ich nicht andere Kinder anstecke oder muss das Kind allein liegen oder kann es in einem größeren Zimmer liegen. Genau, deswegen macht man schon routinemäßig, eben mit der Grippe dazu.
Aber keine so tragischen Verläufe mehr, keine so auffälligen Dinge, dass man sagt, okay, jetzt kommt wieder eine Welle, aber eigentlich…
Derzeit nicht, zum Glück.
Schauen wir mal, wie es dann wirklich wird, wenn wir durch den Winter gehen.
Genau.
Jetzt haben wir schon über Bewegung gesprochen, dass man auch, wenn, darf ich aber auch rausgehen, wenn mein Kind einen Schnupfen hat?
Natürlich, unbedingt. Man darf nicht rausgehen, wenn die Kinder fiebern. Mhm. Dann sollen sie drinnen bleiben. Aber wenn das Kind hustet und schnupft, der konnte ja den ganzen Winter nicht rausgehen. Absolut, ja.
Mhm. Darf mein Kind eigentlich dann eben auch in die Schule oder in den Kindergarten oder in die Grabestube gehen mit Schnupfen? Weil man hat schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man die anderen Kinder ansteckt.
Ja, die werden sowieso angesteckt. Es ist leider so. Nein, dann können sie den ganzen Winter nicht in die Krabbelgruppe gehen.
Mhm.
Also sie dürfen nicht gehen, wenn sie jetzt wirklich am Abend noch gefiebert haben. Sie sollen mindestens 24 Stunden fieberfrei sein. Bei Durchfall und Erbrechen ist man nur weiter, da sagt man 48 Stunden. Und natürlich, wenn sie jetzt so einen starken Husten haben, dass sie überhaupt keine Luft kriegen, dass man das Gefühl hat, jedes Mal ist bis zum Erbrechen, na, dann kann ich es auch nicht in den Kindergarten schicken. Aber der klassische Infekt, da darf man die Kinder schon mal schicken.
Mhm. Und das ist auch immer ein Thema, das höre ich immer Badewanne. Wenn mein Kind einen Schnupfen hat oder ein bisschen Fieber hat, darf ich es dann in die Badewanne stecken?
Naja, ich würde jetzt kein Vollbad nehmen und da jetzt 20 Minuten planschen, aber geschwind einmal abwaschen darf man auf alle Fälle. Es soll warm sein im Badezimmer, dass sie sich nicht zusätzlich nur irgendwas einfangen. Aber ja, natürlich darf man mal
Das sind die Dinge, die man schon irgendwie also eben mitkriegt, immer so mit, eben mit nassen, wenn man mit nassen Haaren im Sommer rausgeht, dann wird man krank, und wenn man mit einem Schnupfen baden geht, wird man krank, oder? Das sind schon so Dinge, die man immer wieder noch hört.
Oder man darf kein Eis essen.
Obwohl, im Sommer. Das hat vielleicht möglicherweise andere Gründe. Du hast einen Schnupfen und darfst leider kein Eis essen. Genau. Ist lieber Obst. Könnte auch ein gutes Argument sein, wenn man das Kind ein bisschen zu mehr gesunden Essen überreden möchte. Gibt's denn trotzdem auch so Hausmittel? Jetzt haben wir geredet über die Medikamente, die man zu Hause haben sollte. Was wären denn so Hausmittel, Dinge, die, gibt auch Sachen, die man immer wieder hört, wenn mein Kind krank ist, die Zwiebel, wenn es zu sehr schnupft, oder die Essigbatscherl, die man uns, ist das nach wie vor gültig?
Ja,
was gibt's da, dass man machen kann?
Genau. Also diese Essigbatscherl oder diese Wickel, die helfen wirklich. Das Kind muss aber natürlich warme Hände und Füße haben. Wenn die kühl sind, dann helfen da die Essigbatscherl nichts. Das heißt, es muss wirklich warm sein. Dann kann man das einmal machen. Man kann einmal einen Topfen oder Kartoffel auflegen beim Husten oder eben diese Zwiebelsackerl. Das sind alles Hausmittel, die man nach wie vor verwenden kann. Und auch so, weil umsonst gibt es das nicht so lange. Es hilft.
Was gibt es da noch?
Was gibt es noch? Zwiebelsackerl, Zwiebelsirup, eben diese so selbstgemachten Hustensäfte, solange da nicht zu viel Zucker drinnen ist oder Alkohol darf natürlich nicht drinnen sein, sind die absolut legitim. Größere Kinder hilft auch oft ein richtig großer Esslöffel Honig, wenn sie so einen Reizhusten haben. Das macht den Hals so richtig geschmeidig und dann hat man nicht so das Gefühl, dass man so ständig dahin husten muss.
Wenn du noch in quasi deinen beruflichen Alltag denkst, jetzt dann auch jetzt im Herbst, Winter, welche Kinder kommen da am häufigsten eigentlich? Was haben die? Sind das schon auch so diese Erkrankungen? Oder sagst du, da kommen eher die wirklich schwerwiegenden Fälle im Masern und solche Sachen?
Nein, alles quer durch den Gemüsegarten. Mhm. Also natürlich, je erfahrener man als Mama ist oder wenn man vielleicht nur Oma hat, die im Haushalt lebt, die dann sagt, ah, das ist eh nur normal, dann hat man ein bisschen eine längere Vorlaufzeit, die kommen halt dann erst am 5., 6. Tag oder nach 2 Wochen und sagen, mein Kind hat es noch immer. Und die anderen kommen halt ein bisschen früher. Aber es ist jede Situation anders. Und wenn man sich einfach unwohl fühlt und wenn man einfach merkt, sein Kind ist krank, dann muss man sich einmal anschauen lassen.
Eine Krankheit, die wirklich ganz mühsam ist, ist dieses Magen-Darm.
Ja.
Da sind sie ja wahnsinnig arm. Da ist man ja auch selber auch in Wirklichkeit ganz wahnsinnig arm, weil meistens hat man es ja dann in zeitversetzt selbst auch. Man ist ja dann im ganzen Familienkreis, im Kreis krank meistens. Mhm. Gibt es da irgendeine Empfehlung, wenn es Magen-Darm, wenn es einem so richtig schlecht geht?
Schauen, dass man selber gut Händehygiene macht, dass man sofort alles sauber bringt. Es gibt leider nicht die Dinge, die jetzt sagt, das hilft hundertprozentig, dann hat es nicht in der Familie. Es ist uns selber letztes Jahr passiert, da sind wir auch alle gelegen. Also komplett ratzfatz, einer nach dem anderen.
Eine Runde durch.
Ja, genau.
Also man muss wirklich einfach nur durch und schauen, dass man wahrscheinlich nach wie vor Flüssigkeit zu sich nimmt.
Genau. Schluckweise, also wirklich zum Kind hinsitzen. Am besten ist kalt, das heißt nicht der warme Tee, weil der reizt oft nur mehr. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz dazu, weil wenn man jetzt nicht irgendwas zu Hause hat, was so eine Elektrolytlösung ist, dann kann man sich ganz einfach abhöfen, dass man sagt, man macht dann Soft mit ein bisschen Zucker, mehr Zucker wie Salz, und dann einfach löffelweise. Und es wird wahrscheinlich einer reinige und dann wieder was außer. Und einfach daneben sitzen und immer wieder probieren. Das Wichtigste ist die Flüssigkeit. Oft haben auch die Eltern dann die Angst, mein Kind isst schon seit 3 Tagen nichts. Das ist ganz egal. Man hat ja selber auch überhaupt keinen Appetit und keinen Hunger und keinen Guster auf irgendwas. Das kommt von selber. Wichtig ist, dass man den Flüssigkeitshaushalt halbwegs nur im Gleichgewicht hat. Genau.
Und eben, man leidet ja echt mit. Das ist ja das Schlimmste eigentlich, dass man
wenn die Waschmaschine schon im Dauerlauf rennt und man nicht mehr weiß, was man überziehen soll, ja, es ist höllisch.
Reden wir noch ganz kurz über so die diversesten Ausschläge, die man haben kann. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge jetzt füllen. Aber trotzdem, woran erkenne ich, was sind so typische Merkmale der unterschiedlichen Ausschläge, die man kriegen kann, damit ich vielleicht, dass wir jetzt einen Hinweis geben, okay, wie erkennt man denn diese Krankheiten? Weil eben unterschiedlichste Krankheiten mit diesen Ausschlägen verbunden sind.
Das ist recht schwierig, weil da dann uns wir manchmal sogar hart, dass ich sage, schau mal drauf, ist das jetzt wirklich das oder ist das das? So der Klassiker, den man eigentlich leicht erkennt, sind die Windpocken, also die Schopfblattern im Umgangssprachlichen, weil die werden zuerst rot und dann kriegt man einfach wirklich ein Blaserl und das geht dann plopp und dann hat man es überall. Und manche Kinder werden auch richtig krank dazu, aber das muss auch nicht sein. Die anderen stecken es weg ohne Fieber. Das ist der Klassiker. Alles andere wird dann schon wieder schwierig, so wie diese Ringelröteln und dann Hand und Fuß. Das muss alles nicht so dieses Vollbild sein. Und was ich auch sagen würde, einfach nicht googeln. Also das ist was ganz furchtbar ist. Also dieses Nachschauen im Internet, da findet man ja so viele unterschiedliche Sachen und einfach auch falsche Fotos. Im Zweifelsfall anschauen lassen.
Hatte ich übrigens auch, dass wir hatten auch das Hand, Mund, Fuß in einer Ausführung, wo das waren, glaube ich, 3 Punkte. Und wir haben es echt zuerst nicht gewusst. Es hat sich erst dann ergründet, weil dann wer anderer angesteckt worden ist, der es dann ordentlich gekriegt hat. Und da haben wir es dann erst gewusst. Also es sind schon so Dinge, wo man manchmal einfach quasi ein krankes Kind hat und man echt nicht weiß, was es gerade ist. Genau. Ja. Aber es gibt ja auch schon Tests jetzt auf die diversesten Krankheiten, oder?
Genau, also so den klassischen Streptokokkenabstrich gibt's, dann natürlich Grippe, was kann man nur, aus dem Blut kann man natürlich viel feststellen, dann hilft uns oft nicht wirklich. Also in, sage ich mal, 99% der Fälle kann man es einfach durch das klinische Bild und durch die Erfahrung und Zusammenschau, feststellen, was das Kind dann hat.
Und ab wann ist Antibiotika notwendig? Da hat man ja auch immer diese Hemmung, jetzt gebe ich meinem Kind, das ist zu klein, gebe mir schon Antibiotikum. Also es ist schon auch etwas, was uns als Eltern beschäftigt.
Naja, es gibt ja virale Infekte und bakterielle Infekte. Und wenn ich einen bakteriellen Infekt habe, dann brauche ich mein Antibiotikum. Und dann gibt es Sachen wie zum Beispiel eine Grippe, die ist ja viral und dann kann sie was drauf sitzen. Dann kommt ein Bakterium dazu und dann ist mein Kind schwerer krank und kriegt zusätzliche Lungenentzündung zum Beispiel. Dann brauche ich auch mein Antibiotikum. So dass ich sage, da gibt's jetzt den klassischen, wie man das jetzt am Laien erklären kann, das ist ein bisschen schwierig. Also dem Arzt zu vertrauen. Und wenn natürlich die Entzündungswerte hoch sind, die Hausärzte machen ganz oft die Entzündungswerte, dann braucht man sein Antibiotikum. Oder wenn das Kind einfach in einem ganz schlechten Allgemeinzustand ist und wirklich hochfiebert, wenn man schon nach 2-3 Stunden wieder was zum Fieber senken braucht, ist dann alles Hinweise, dass eher bakteriell ist und nicht viral, dann wird man auch eher Antibiotikum brauchen.
Und da macht der Arzt, die Ärztin eben das Pixel am Finger, genau. Das Bluttropferl, um das eben die Entzündungswerte zu schauen und dann ist es eigentlich eh klar. Ja.
Meistens. Hundertprozentig klar ist oft nicht, weil das Gemeine ist, dieser Entzündungswert hinkt ein bisschen nach. Das heißt, der braucht ein bisschen, bis es seine volle Entfaltung hat. Das heißt, die Kinder sind oft schon einen Tag krank, aber der Entzündungswert ist noch nicht so hoch. Das heißt, so ganz verwerten kann man den auch manchmal nicht.
Dass es eben nur Zeit braucht, bis er dann wirklich da ist. Gibt es bei Antibiotikum eine Empfehlung, wie oft im Jahr ich das nehmen darf oder meinem Kind geben darf?
So oft es braucht.
Okay.
Ganz einfach. Und da sind wir wieder dort, wenn man es zu oft braucht, dann muss man immer dran denken, hat man irgendwas mit Immundefekt im Hintergrund, gibt es da irgendwas, braucht man es wirklich so oft? Ja, im Zweifelsfall dann einmal einen Kinderfacharzt aufsuchen.
Unbedingt dann auch regelmäßig dann schauen, wenn es wirklich Sorge bereitet oder wenn es wirklich, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es eben ein bisschen zu oft und 10-mal im Jahr haben wir gehört.
Die Infekte.
Infekte sind einfach so schwer es uns fällt, aber es ist einfach ein so. Ich nehme mir auf jeden Fall mit Bewegung, 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 auch draußen unbedingt rausgehen zu jedem Wetter.
Ja, unbedingt, ja.
Dass wir dann hoffentlich gesund über den Winter kommen. Zum Abschluss noch eine Frage, was macht denn dich gesund und glücklich? Was ist die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Täglich leider nicht, aber was mich absolut gesund und glücklich macht, ist Skifahren. Skifahren ist meine absolute Leidenschaft im Winter, bei jedem Sauwetter, am liebsten auf der Piste und im Sommer halt raus in die Natur, mit dem Radl, einfach so eine Runde. Ich habe das Glück, wir wohnen am Stadtrand von Rohrbach, wir können jederzeit aussehen Wald und haben einen großen Garten, genau, und mit der Familie Zeit verbringen.
Das macht auf jeden Fall glücklich. Genau. Vor allem, wenn die Kinder gesund sind.
Genau.
Und man sich nicht überlegen muss, wie schaffe ich denn das jetzt?
Genau.
Ich sage danke fürs Gespräch. Es war einiges dabei. Ich sage auch danke fürs Zuhören. Für alle, die sich generell über Gesundheit informieren wollen, empfehle ich an dieser Stelle immer den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten, immer mittwochs in Print und natürlich online auf nachrichten.at/gesundheit. Hier findet ihr auch alle Podcast-Folgen, die bisher erschienen sind. Die kommen alle Jahre wieder, sind es Themen, die man sich gerne anhört, also gerne auch nachhören. Ja, und ich darf mich jetzt verabschieden und sage, lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.